Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Podcast unserer Podcast-Serie Good Morning Endoskopy. Wir sind mittlerweile bei der Folge 78 angekommen. Und wie ich es Ihnen ja bereits schon das letzte Mal angekündigt habe, ist der heutige Gast, den ich hierzu ganz, ganz herzlich begrüßen darf, Thorsten Meiner vom Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf. Thorsten, herzlichen Dank, schön, dass du mitmachst.
Ja, lieber Alexander, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon seit längerer Zeit natürlich treuer Fan eures Podcastes und freue mich, dieses Mal selbst aktiv dabei sein zu dürfen.
Ja, super, wunderbar. Und wenn ich jetzt sage Düsseldorf, Thorsten, dann gibt's natürlich das Evangelische Krankenhaus in Düsseldorf. Da bist du ja auch schon seit längerer Zeit. Aber erzähl vielleicht noch mal ein bisschen was von deiner Vita, von deinem Hintergrund, wie du dorthin kamst, wo du jetzt bist. Letztendlich als der Nachfolger von Horst Neuhaus, der hier ja auch schon, ich glaube, zweimal Gast in unserem Podcast war. Leg einfach mal los.
Ja, ich bin ja inzwischen schon seit über 11 Jahren hier im Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf. Ich bin im Jahre 2013 hierher gekommen. Damals war ich noch Oberarzt an der Uniklinik in Münster. Und es hat sich erfreulicherweise die Gelegenheit ergeben, nach Düsseldorf zu wechseln und in die Abteilung, in die renommierte Abteilung von Horst Neuhaus zu wechseln. Und hier durfte ich dann über die langen Jahre die Abteilung für Endoskopie leiten und weiter ausbauen. Und gemeinsam mit Horst Neuhaus natürlich verschiedene neue Technologien erarbeiten und ja, letztlich diese 10 Jahre auch in der Entwicklung der Endoskopie auf diesem Wege eben mit begleiten und ein Stück weit eben auch vorantreiben.
Du machst das jetzt ein Jahr als Chefarzt oder seit wie lange machst du das da jetzt?
Tatsächlich schon über ein Jahr. Es war der 1.1.2023. Da durfte ich die Abteilung von Horst Neuhaus übernehmen.
Mensch, so schnell vergeht die Zeit. Es sind ja schon fast 2 Jahre jetzt. Wie fühlt sich's denn an? Es ist ja wahrscheinlich am Anfang ein bisschen komisch, weil es sind ja doch, sage ich mal, also das ist halt Horst Neuhaus, der weltbekannte Endoskopiker. Und Thorsten Beiner kennt auch Gott und die Welt. Aber wie hat sich's denn so angefühlt und wie macht sich's denn mittlerweile so?
Ja, es ist in der Tat so. Also diejenigen, die mich persönlich kennen, wissen, ich lebe auf großem Fuß. Aber die Fußstapfen, die Horst Neuhaus hinterlassen hat und die er in der gesamten Welt der Endoskopie hinterlassen hat, sind einfach riesengroß. Ich gebe mir Mühe, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu füllen. Und das gelingt mir aktuell ganz gut, denke ich.
Ja, denke
das
ich auch.
Bedeutet natürlich, dass die Abteilung im Evangelischen Krankenhaus, aber eben auch den internationalen Kongress, das internationale Endoskopie-Symposium in Düsseldorf, was wir eben auch jetzt im kommenden Februar zum 27. Mal veranstalten, was weiterhin extrem gut besucht wird und international angenommen wird. Und natürlich unsere Orientierung hin zu modernen Technologien. Wir wollen unseren Patienten modernste Therapien, aber auch modernste Technologien und immer auch auf wissenschaftlich evaluierter Basis anbieten. Und das ist mein Konzept, was aktuell sehr gut funktioniert. Ich habe ein wunderbares Team hier in Düsseldorf und da macht es mir einfach Spaß zu arbeiten.
Super. Sind wir ja schon quasi mitten beim Thema. Ich habe dich natürlich eingeladen, nicht weil du ein netter Mensch bist und weil du ein bisschen mit dir plaudern möchtest, sondern wir haben uns natürlich auch ein Thema rausgesucht. Und das Thema, über das wir heute sprechen, das sind endoskopische Verschlusstechniken. Weil hier tut sich doch einiges, wenn man so ein bisschen beobachtet, was es Neues gibt und was von unterschiedlichen Firmen auf den Markt kommt. Und da wollen wir heute mal so versuchen, uns so ein bisschen zu orientieren. Und da ich weiß, dass du mit all diesen Techniken Erfahrungen hast, bist du natürlich der ideale Gesprächspartner, Thorsten. Bevor wir ins Detail gehen, ich habe jetzt mal eine ganz banale Frage an dich. Es wird uns ja jetzt so ein bisschen verkauft, in Anführungszeichen, dass wir hier Großflächen-EMRs machen, große Polypen resizieren oder ESDs machen im Magen, dass wir jetzt neuerdings die auch immer wieder zumachen müssen, beziehungsweise die Mucosa adaptieren müssen. Ich mache das nie, habe es nie gemacht. Warum müssen wir es denn jetzt machen? Gibt es da neue Daten oder hat das irgendeinen Hintergrund oder machst es du in Anführungszeichen?
Die Frage ist aus meiner Sicht vollkommen berechtigt. Das hat über viele Jahre, Jahrzehnte haben wir es anders gemacht. Jetzt sollen wir es auf einmal so machen. Es gibt die eine oder andere neue Studie natürlich. Die Datenlage ist aus meiner Sicht nicht ganz eindeutig. Vielleicht kann ich mal vom Grundsatz her anfangen. Letztlich ist ja die endoskopische Resektion letztlich der Goldstandard für die Therapie von prämalignen und malignen Erkrankungen im Gastrointestinaltrakt. Wir verwenden EMR, großflächige EMRs, ESDs, auch Vollwandresektionen und die sind ja in der Regel weniger invasiv und Organerhalten möglich. Wir haben wesentliche technische Verbesserungen erlebt und deswegen werden diese Therapien immer aggressiver und immer breitflächiger und immer großflächiger im gesamten Gastrointestinaltrakt eingesetzt und inzwischen eben auch in der westlichen Welt, wie man so schön sagt, eben auch weit verbreitet und eben nicht nur an sogenannten Expert-Centers, was auch immer das sein mag. Dementsprechend kann man natürlich postulieren, dass ein gewisser Bedarf besteht, Komplikationen zu behandeln oder eben auch zu vermeiden. Bei intraprozeduralen Komplikationen fällt uns das ja in der Regel sofort auf. Das sind ja in der Regel Perforationen und Blutungen. Die lassen sich durchs Training minimieren, aber eben auch, wenn sie intraprozedural auftreten, eben gut beherrschen. Also die intraprozedurale Blutung erkennt man sofort, kann man gut behandeln. Auch die Perforationen sind ja keine Komplikation im eigentlichen Sinne mehr, sondern wir können sie mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln sehr gut verschließen und die Prozedur sogar beenden. Und natürlich muss man da dann tätig werden bei der Perforation. Aber insbesondere kommt es ja eben darauf an, Komplikationen zu behandeln nach Resektion, die sogenannten verzögerten oder so die postprozeduralen Komplikationen.
Ja.
Das ist natürlich auch Blutung, Perforation, in gewissem Umfang vielleicht auch das Postpolypektomie-Syndrom. Sowas wollen wir ja verhindern.
Ja.
Und da haben wir ja zuletzt noch neuere Daten bekommen. Das betrifft dann vor allem eben zum Beispiel das proximale Kolon. Hier haben wir ja neue Daten aus einer Meta-Analyse bekommen, eben auch Daten beispielsweise aus der Arbeitsgruppe aus Sydney, dass wir eben hier doch einen Vorteil sehen können im Bereich des proximalen Kolons nach großen Abtragungen. Ja. Hier lässt sich die Blutungsrate reduzieren. Im Duodenum haben wir Daten bekommen. Also offensichtlich ist es nicht jede Resektionsfläche, aber die an bestimmten Lokalisationen mit verschiedenen Risikofaktoren und darauf zielt eben das ab, was jetzt postuliert wird, dass wir eben diese bestimmte Gruppe von Patienten besonders beobachten und behandeln müssen.
Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, das ist ja eigentlich nicht neu letztendlich, also dass wir im proximalen Kolon und im Duodenum wissen, dass es stärker nachblutet oder das Perforationsrisiko größer war und dafür hatten wir ja eigentlich immer die normalen Standardclips, was ja eigentlich jetzt gar nicht mal so schlecht immer funktioniert hat. Jetzt gibt es ja neue Verfahren. Jetzt gibt es ja sogenannte Nahtverfahren, die uns helfen sollen, größere Flächen auch zuzubringen. Und es gibt auch speziellere Clips, die uns dort helfen, das zuzubringen. Gibt es denn Daten, die uns jetzt schon sagen, dass wir voraussetzen können, dass wenn wir diese neuen Verfahren benutzen, dass wir dann ein geringeres postprozedurales Komplikationsrisiko haben? Oder ist das, sage ich, alles mal noch Work in Progress?
Ich würde es mal so beschreiben.
Ja.
Wir haben die neuen Verfahren ja noch nicht so lange und noch nicht so breitflächig im Einsatz. Vielleicht nochmal deinen Kommentar aufgreifend. Wir hatten über lange Zeit natürlich die Standard-Clips.
Ja.
Aber auch hier gab es ja relevante technische Neuerungen. Wir haben jetzt Clips, die wir wieder öffnen können. Wir haben Clips, die drehbar sind.
Richtig.
Die man auch als Endoskopiker selbst drehen kann mit kurzem Schaft und immer wieder in der Literatur auch zitiert Techniken, die auf diesen sogenannten TTS-Clips beruhen, also mit Zahnseide oder Fäden, Gummibändern, diese Clip-Line-Technik zum Verschluss. Also hier war die Kreativität natürlich groß, aber eben kein standardisierter Verschluss möglich und technisch war das sehr anspruchsvoll. Dementsprechend konnte das auch nicht jeder so in der Form durchführen. Deswegen der Vorteil der TTS-Clips bestand ja darin, dass sie durch den Arbeitskanal jederzeit on demand verfügbar waren. Man musste also das Endoskop nicht neu positionieren, man musste nichts aufbauen und letztlich war die Anwendung der Clips ja auch aus der Blutungstherapie gut bekannt.
Ja.
Die neuen Verfahren bieten uns eine Reihe von neuen Möglichkeiten. Die sind auch alle recht teuer, so dass wir hier einfach sagen müssen, die Datenlage, die jetzt begründet, diese neuen, teureren Verfahren als Standard einzusetzen, die ist aus meiner Sicht eben noch nicht gegeben.
Okay, also hier braucht man ein bisschen mehr auch wissenschaftlichen Hintergrund, bevor man sagen kann, unser bisheriges Prozedere ist schlecht oder insuffizient oder, sage ich mal, verbesserungsbedürftig.
Absolut.
Mich würde ja interessieren, die Unterschiede jetzt auch. Es gibt ja diese Nahtverfahren, also es gibt diesen Nadelhalter einer Firma, Suture Art heißt das, glaube ich. Also auch der Name ist ja schon, ja, die Kunst des Nähens.
Da ist der Name Programm.
Da ist der Name Programm. Ich brauche noch so ein bisschen Überzeugungskraft. Es kommt mir schon manchmal ziemlich komplex vor, mit diesem Ding da zu arbeiten, in Anführungszeichen. Aber gut, vielleicht ist das eben die Kunst, damit umzugehen.
Definitiv.
Und dann gibt's andere Sachen, wie auch diese Spiralen, also diese kleinen Korkenzieher, die man mehr oder weniger da links und rechts und oben und unten in die gesunde Mucosa reinbohrt und dann mit einem Faden zusammenzieht. Das sind ja so, sage ich mal, so die zwei wesentlichen Neuheiten, was den Verschluss größerer Areale betrifft. Kannst du hier irgendwie schon was sagen zur Wertigkeit, zur Vergleichbarkeit, was jetzt nun besser ist? Also wir werden ja momentan so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, heiß gemacht, dass wir jetzt dort anfangen sollen, damit zu arbeiten. Was machst denn du in deiner Praxis?
Ja, das ist eine gute Frage, weil man so ein bisschen fast den Überblick verliert. Es sind so viele neue Systeme mehr oder weniger gleichzeitig auf den Markt gekommen. Einige kommen noch. Auf der anderen Seite wird einem auch wieder suggeriert, wir müssen jetzt noch auch andere Verfahren einsetzen, wie Gels und Sprays und dergleichen. Ja. Da können wir ja gleich nochmal zu kommen.
Ja.
Ich finde das auch so. Gleichzeitig ist das alles sehr teuer. Also aus meiner Sicht sollte man immer unterscheiden, ob man Verfahren hat, die man direkt durch das Endoskop, durch den Arbeitskanal einsetzen kann oder eben nicht.
Ja.
Über den Arbeitskanal, das heißt, macht ja einfach. Man muss also das Endoskop nicht neu positionieren. Man kann es im rechten Kolon einsetzen, genau wie im Duodenum. Und das sind eben die Clip-basierten Verfahren. Übrigens auch die neue Generation der Clips. Ich nenne die Firma jetzt auch nicht, aber mit dem neuen Clip, mit diesen besonders scharfen und großen Zinken dran.
Wir können ja den Clip nennen. Mantis Clip heißt
der. Der Mantis Clip, ja, genau.
Wenn man schon Suture Art sagt, kann man auch Mantis Clip sagen. Ja, dann machen wir das auch.
Ich glaube, es geht auf dieses Insekt zurück, was so besondere Tastwerkzeuge hat. Daher kommt das, der Name.
Ja.
Und der lässt sich natürlich auch durch den Arbeitskanal einführen. Und mit dem kann man auch mit etwas anderer Technik das Gewebe aufladen auf diese Zinken. Und dann approximieren, ist also auch gut machbar.
Mhm.
Und gleichzeitig das von dir schon angesprochene Tacking-System, also auf diesen Helices beruhendes Nahtsystem, wo man diese vier Helices als einzelne Tacks sinnvoll in die Mucosa und auch in die Muskulatur um den Defekt herum platziert, um dann mit einer einzelnen Naht das Ganze erstmal zusammenzuziehen und dann mit einem Zinch, mit so einem Verschluss letztlich fest zu verschließen.
Das
geht eben auch über den Arbeitskanal rein.
Ja.
Und das macht es so attraktiv und insbesondere in diesen schwierigen Lokalisationen einsetzbar und hat eben auch den Vorteil gegenüber den klassischen Nahttechniken, die ja erfordern, dass wir das Endoskop entweder mit dem Nahtsystem beladen, wie bei dem lange auf dem Markt befindlichen Overstitch-System, da gibt es übrigens auch die nächste Generation jetzt. Ich habe die gerade ausprobiert. Das funktioniert auch ganz gut, aber erfordert Training vom Team und eben Aufbau des Gerätes. Und das von dir schon angesprochene Freihandnähen. Das ist wirklich eine gewisse Kunst, also Suture Art. ich habe mich am Anfang ein bisschen dagegen gesträubt, sozusagen eine blanke Nadel in den Gastrointestinaltrakt einzuführen und dann da kunstvoll zu nähen. Ich habe das jetzt inzwischen einige Male gemacht. Das funktioniert ganz gut. Aber das Training muss eben nicht nur der Arzt machen, sondern eben die Assistenz auch.
Ja.
Ich meine, wir arbeiten als Team, wir können das alle gut, aber hier muss wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Hand in die andere greifen, damit man da erfolgreich ist, sonst ist es frustrierend. Ich glaube, hier ist vielleicht das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, aber man erkennt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man über Defektverschluss spricht, hier wurden gewisse Lücken geschlossen, die uns vorher in unserem Armamentarium einfach gefehlt haben. Aber der Wertigkeit und die Abgrenzung der einen Methode zur anderen, das ist noch schwierig.
Ist noch schwierig, aber ich glaube, was ja auch ganz wichtig ist, was du jetzt schon angedeutet hast und was wir auch am Anfang schon mal gesagt haben, uns sagt man ja momentan, wir brauchen das für Mucosa-Adaptation nach Resektion. Im Endeffekt sehen wir einen großen Bedarf an diesen Nahtverfahren für die Patienten, wo wir bisher nichts haben. Also sprich, ich denke an die Patienten mit den Fisteln, die unglaublich schwierig sind, wo man sich auch da manchmal im OTSC nicht helfen kann, weil es so derb ist. Ich denke an die Patienten, die auch zum Teil Leckagen haben, wo man einfach dann Probleme hat, das vernünftig zuzunähen, in Anführungszeichen. Was ja ein bisschen verwunderlich ist, ist, dass jetzt haben wir dieses ganze Armentarium, wie du sagst, und jetzt sagt man uns, man soll es anwenden für eine Indikation, wo wir eigentlich jetzt gar nicht so den großen Sinn und Zweck sehen. Daten jetzt zum Fistelverschluss, zum Leckagenverschluss, zum Perforverschluss gibt's ja eigentlich keine, ne?
Nein, das ist vollkommen richtig. Dann gibt es auch da noch wieder die Frage, welche Verfahren sind denn wofür überhaupt zugelassen? Das ist, steht ja noch auf dem anderen Blatt, dass wir auch noch gucken. Zum Beispiel dieses X-Tack-System ist formal für einen Vollwandverschluss ja gar nicht zugelassen. Man kann es sicherlich einsetzen, auch für einen Fistelverschluss. Aber ob das jetzt langfristig gute Ergebnisse liefert oder ob es doch dann irgendwann wieder aufgeht und was passiert eigentlich, wenn man neben so einer Fistel vier von diesen Helices in die Wand schraubt, das wissen wir alles noch nicht genau. Ich glaube, gerade für die Fisteln, da fehlt uns noch tatsächlich das ideale Werkzeug. Da ist doch, wenn man drankommt, der OTSC ein sehr, sehr gutes Produkt, der ja jetzt auch schon eine Weile auf dem Markt ist. Aber ja, wir verwenden diese Nahtsysteme ja jetzt auch immer mehr, auch in der bariatischen Endoskopie, der endoskopische Schlauchmagen. Ich stelle immer wieder fest, dass mehr Endoskopiker Erfahrungen sammeln. Wie setzt man diese Systeme sinnvoll ein? Was kann ich tun? Wo muss ich die Nähte platzieren? Wie kann ich die Technik verbessern? Und vielleicht führt das am Ende dazu, dass wir über diesen Wege so viel Erfahrung haben, dass wir eben auch in schwierigen Situationen wie Fistel, Perforationsverschluss eben noch erfolgreicher sein können.
Also ich versuche jetzt mal so ein bisschen schon zusammenzufassen, was diesen Themenkomplex betrifft. Letztendlich, wir haben jetzt einige Sachen zur Verfügung. Die Firmen versuchen jetzt so ein bisschen über eine Hintertür zu den komplexeren Indikationen reinzukommen, wo wir so brauchen. Und wir müssen halt jetzt einfach mal machen. Es, sage ich mal, es sind ja dann immer individuelle Patienten, die individuelle Lösungen brauchen. Und wenn man ihnen halt sonst nichts anbieten kann, dann muss man halt in irgendeiner Art und Weise kreativ sein. Auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht sagen sollte, Zulassung hin oder her, aber es geht ja darum, dass man hier versucht, eine Lösung zu finden für diese schwerwiegenden klinischen Probleme, die wir da haben. Ich möchte vielleicht auch noch eine andere Frage an dich stellen, weil du hast ja schon auch zum Teil so gesagt, wie wichtig es ist, dass man irgendwie das Armentarium aufbaut, dass man letztendlich über einen Arbeitskanal kommt. Jetzt gibt es so ein paar neue Ansätze und ich war auf der UEGW in Wien und da gibt es jetzt zum Beispiel auch so ein robotischen Aufsatz von einer Firma Korea oder allgemein das Konzept, das wir ja immer wieder bei den chirurgischen Kollegen sehen. Ich meine, die nähen ja nicht mit einer Hand so wie wir, die nähen ja mit Faden oder Nadel halten und mit einer Pinzette irgendwie das Gewebe hochhalten, so wie man es halt selber als Medizinstudent auch im Nahkurs gelernt hat. Zweiarmige Lösungen sind noch nicht so richtig in Sicht. Wünschenswert? Fragezeichen.
Tja, wünschenswert aus meiner Sicht sicherlich. Wir sind es ja nicht nur gewohnt, mit einem Arm zu arbeiten, sondern das Messer oder das Instrument ist auch noch am Auge festgeklebt. Ne? Ja. Wir müssen ja auch noch das auch noch so machen. Das ist also ja kaum verständlich, dass über so viele Jahrzehnte, muss man sagen, das grobe Design der Endoskope ja mehr oder weniger gleich geblieben ist. Deswegen, es wird schon in Zukunft kommen. Wann? Mag ich nicht vorhersagen, weil es ja auch die Frage ist, auch noch, wie ökonomisch oder sinnvoll ist das Ganze.
Na klar.
Aber letztlich muss man sagen, dass auch die Entwicklung der robotischen Chirurgie oder der Laparoskopie und dann der robotischen Chirurgie sicherlich auch nicht über den Weg der Kosteneffektivität gelaufen ist. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir arbeiten im Gastrointestinaltrakt mit dem mit den chirurgischen Prinzipien der Traktion, Gegentraktion, Triangulation, vielleicht noch 3D-Optik und mit zwei Armen, wovon der eine direkt koagulieren kann, der andere kann schneiden, der andere kann nähen. Das hört sich für mich attraktiv an. Wir Endoskopiker, die jetzt über die lange Zeit trainiert wurden, mit der Auge-Messer-Hand-Kombination zu arbeiten. Für uns ist das ja vielleicht fast schade, wenn es dann anders kommt, aber ich denke, das wird kommen. Ich hatte die Gelegenheit, jetzt vor kurzem auch nochmal so ein robotisches System zu testen, wenn man da ein bisschen mit experimentiert und vielleicht auch seinen Kindern mal beim PlayStation-Spielen über die Schulter geschaut hat, dann kommt man damit erstaunlich gut zurecht. Aber für uns als Endoskopiker wird es auch eine Lernkurve werden, dass wir eben nicht im Nahbereich arbeiten, ein bisschen aus der Entfernung arbeiten mit den zwei Armen. Ich glaube, das wird kommen, aber noch nicht so schnell, wie wir uns das alle vielleicht auch erhoffen stellenweise. Wenn die Kosten nicht das Problem sind, wird es wahrscheinlich für die Patienten, die sicherere Methode sein. Und wenn wir uns demnächst onkologische Konzepte vorstellen, die eben auch Resektionen von lokal weiter fortgeschrittenen Tumoren auf endoskopischem Wege mit entsprechender Nachbehandlung, sei es Radiochemotherapie, Immuntherapie, was auch immer beinhalten, dann müssen wir, glaube ich, hier auch der gestiegenen Invasivität Rechnung tragen. Na und nicht zuletzt, da mag ich gar nicht an die Kosten denken, aber natürlich, wenn wir die Patienten resezieren und dann im Bereich der ambulanten Versorgung wieder nach Hause schicken müssen, dann fühlt man sich wohler, wenn man seine Resektionsfläche auch wieder zugenäht hat.
Das ist richtig, ist richtig. Also sagen wir mal so, ich glaube, ich hatte ja auch mal einen Podcast mit Stefanie Speidel, ist jetzt aber schon, ich glaube auch schon zu dem Zeitpunkt, als du angefangen hast, dürfte Januar 23 gewesen sein. Und die hat eigentlich gesagt, also das mit der Robotik, das ist alles machbar, das ist alles mehr oder weniger durchführbar. Ich glaube, was uns so ein bisschen fehlt, ist die, wie es so schön heißt, die Killer-Applikation. Ne? Es reicht halt nicht einfach ein bisschen eine ESD-Fläche zuzunähen oder eine EMR. Das macht keinen Sinn, auch Kostengründen und auch der Benefit, den man da erwarten kann, der macht keinen Sinn. Uns fehlt so ein bisschen die Indikation, wo wir sagen, das ist das Instrument, wo wir einfach die Eingriffe leisten können, die du dann jetzt am Ende gesagt hast, wo wir dann wirklich sagen können, Moment, statt einer Rektumamputation gehen wir jetzt hier endoluminal, endoskopisch, interventionell mit so einem, vielleicht so einem Roboter oder sowas rein, nehmen die Lymphknoten noch gleich mit raus und machen mehr oder weniger eine komplette onkologische Therapie. Da muss es hingehen. Ich hoffe, dass es da hingeht. Thorsten, vielleicht jetzt noch zum Ausblick. Wir fangen jetzt schon wieder so ein bisschen Spinnen an. Wir sind momentan, haben wir, glaube ich, alle ganz andere Probleme. Aber schön ist es zu wissen, dass es diese neuen Verfahren gibt. Und ich glaube, wir müssen vielleicht einfach mal selber ein bisschen anfangen, damit zu spielen, in Anführungszeichen. Uns wirklich auch überlegen, auch in Anbetracht der Kosten, ob man wirklich jetzt immer alles so machen muss, wie es vielleicht von der Indikation einem vorgeschrieben würde. Und dann gucken wir mal, ob sich vielleicht die Killer-Indikation oder Killer-Application in irgendeiner Art und Weise mal rausdefiniert. Ja.
So sehe ich das auch. Es ist einfach, wie gerade schon angesprochen, auch in der Entwicklung der robotischen Chirurgie, es war nicht von vornherein alles gegeben, sondern es muss halt auch die Pioniere geben, die vorangehen und mal bestimmte Indikationen einfach umsetzen. Idealerweise natürlich, wenn wir über Neoplasien sprechen, im onkologischen Gesamtkontext, wissenschaftlich evaluiert,
Na klar, dann
sollten wir das gehen. Dann muss man wahrscheinlich die Kosten, die da kommen, in irgendeiner Weise in Kauf nehmen. Vielleicht kriegen wir sie refinanziert. Mal schauen. Aber ich denke auch, dieser Weg wird es werden. Dann ist wieder die Frage, nennen wir das dann Notes? Ist Notes dann wieder da oder ist es robotisch?
Das heben wir uns dann für den nächsten Podcast auf.
Ja, sehr gerne.
Jetzt wird es nämlich schon philosophisch im weitesten Sinne. Thorsten, ich glaube, wir haben einiges zur Klärung beitragen müssen. Also vielleicht nicht so viel, wie andere von uns erhofft haben, weil es einfach noch zu wenig Daten dazu gibt. Aber du hast uns zumindest mal die einzelnen Methoden dargestellt. Vielleicht sollten wir weniger Art betreiben und mehr Practice, also mehr das Praktische sehen. Und wenn ich weiß, wo es als erster ausprobiert wird, dann würde ich mal sagen, sicherlich in Düsseldorf im evangelischen Krankenhaus. Und gezeigt wird es dann sicherlich auch bei dem jeweiligen, im Februar ist es immer, ja, Endoskopie-Live-Demo.
2025, ja? 6. bis 8. Februar, wenn ich die Chance mal eben nutzen darf. Wir freuen uns
natürlich
sehr. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Lust hättet, nach Düsseldorf zu kommen. Diese Methoden werden sicherlich ein Schwerpunkt sein, weil man einfach auch so viel lernen kann von anderen Experten, wie setzen die es ein, wie machen die es, warum nehmen die das und nicht das? Das sind genau die Fragen, die wir uns gerade gestellt haben, die vielleicht dann nochmal aus anderer Perspektive beleuchtet und ja, vielleicht auch beantwortet werden.
Sehr gut. Also wunderbar. Wir wissen, wo wir hingehen müssen, damit wir das alles sehen können, worüber wir jetzt gesprochen haben. Thorsten, herzlichen Dank nochmal fürs Mitmachen beim Podcast. Ich darf mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, die nächste Folge wird ein ähnliches Thema sein. Wir werden reden über die Notwendigkeit der Randkoagulation nach Polypektomie. Ja, jetzt müssen wir nicht nur zumachen, zunähen, wir müssen auch noch randkoagulieren. Und darüber spreche ich mit Daniel von Renteln. Bleiben Sie dran, hören Sie wieder zu. In 14 Tagen, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.